Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Na los! Miss Hanbury und ihre Schwester und ihre geheimnisvolle Erfindung Lola.
Lola besteht aus einem System von Elektroprozessoren. Sie erlaubt uns, Wendungen aus der Zukunft zu empfangen.
Es ist umwerfend wirklich wunderschön.
Historischer Moment.
Ein kleiner Ausschnitt aus Lola aus der deutschen Fassung dieses hochinteressanten Debüts von Andrew Leggy. Der bereichert das alte klassische Fantasy-Genre der Zeitreisen um eine sehr originelle, sehr eigene Variante. Werden wir alles bereden im Verlauf dieser letzten Sendung des Jahres. 12 Uhr mittags, also verabschiedet sich dann zumindest für dieses Jahr. Wir haben außerdem für Sie heute vielleicht etwas ungewöhnlich, aber mehrere Comic-Empfehlungen. Comics, die zu tun haben mit Filmen, mit Kino, die uns einführen, zum Beispiel in die Filmgeschichte. Auch das werden wir bereden. Und wir hatten die große Freude, bei der Berlinale zu reden mit John Byers. Über sie gibt es jetzt einen sehr berührenden Film, John Byers, I Am a Noise. Auch das werden wir also hören im Verlauf dieser Sendung. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Auch heute wieder. Filme über Zeitreisen gibt es ja wie Sand am Meer, aber jetzt kommt eine sehr besondere Interpretation dieses Genres ins Kino. Lola von dem irischen Regisseur Andrew Leggy. Lola ist eine Maschine, sehr komplizierte Geschichte übrigens, die während des Zweiten Weltkrieges die Welt, ja den Lauf der Weltgeschichte total verändert. Und damit grüße ich erstmal herzlich Katja Nikodemus. Hallo, hallo. Katja, und erklär uns doch erstmal, was kann Lola und was richtet Lola an?
Ja, diese Maschine, die steht in einem Landhaus in Sussex in England, in einem heruntergekommenen Gebäude, ja, mitten in der Natur. Und hier leben 2 junge Frauen, Martha, genannt Mars, und Thomasina, genannt Tom. Und sie sind seit ihrer Kindheit Waisen. Und Tom, gespielt von Emma Appleton, die ist eine geniale Erfinderin. Und sie ist eben die Schöpferin von Lola, dieser Maschine, dieser irren Maschine, denn die kann Funkwellen aus der Zukunft empfangen. Radiowellen, Radiosendungen, Fernsehübertragungen. Und der Film beginnt Ende der 30er Jahre, und diese Schwestern benutzen diese Maschine zunächst mal eigentlich, um Party zu machen, also die Popkultur der Zukunft zu erkunden. Sie feiern, trinken viel Rotwein, sind sich selbst genug, aber dann bricht eben der Zweite Weltkrieg aus und diese beiden jungen Frauen beginnen, die englische Zivilbevölkerung vor den Bombenangriffen der Deutschen zu warnen. Das heißt, sie greifen in die Zukunft ein mit der Maschine Lola.
Und diese Lola ist benannt nach der Mutter, die ist früh gestorben, hieß Lola, deshalb auch diese Maschine so. Und Katja, das wird ja erzählt in so einer ganz spannenden Schwarz-Weiß-Ästhetik, auch einer verrückten Mischung der verschiedenen Materialien. Das macht schon sehr viel Sinn. Also es ist sehr passend hier.
Ja, das ist eine wirklich, wirklich sehr schräge Ästhetik. Diese Schwarz-Weiß-Bilder, die wirken ja so ein bisschen wie Found Footage. Also das hast du ja richtig beschrieben, als seien sie so zusammengesetzt aus alten Wochenschauen und dann mit einer Filmkamera gedrehten Bildern, die die Schwestern in ihrem Haus von sich selbst machen. Und das sieht einfach teilweise aus wie ein langer, wilder Videoclip. Dadurch wirken eben die 40er Jahre auch absolut gegenwärtig. Und es hat ja auch wirklich zunächst was ganz Unbeschwertes, weil wenn Martha, die jüngere Schwester, gespielt von Stephanie Martini, wenn die sich über die Bilder freut, die die Zeitmaschine aus den 70ern einfängt, David Bowie, Hitparaden, Bandauftritte im Fernsehen, und mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, da ändert sich die Stimmung. Die beiden waren, wie gesagt, die Zivilbevölkerung in England vor den Angriffen der Deutschen, und ja, die sie halt mit der Maschine voraussehen können. Und dann entdeckt der britische Geheimdienst diese Maschine und ihre Besitzerin. Da ändert sich die Ästhetik nochmal. Es kriegt dann auch sowas bisschen Militärisches. Und Lola, die Maschine, wird dann massiv strategisch eben für den Krieg gegen Nazi-Deutschland eingesetzt. Und dann kommt es eben zu einem irren Moment. Martha, die Jüngere, entdeckt, dass diese Eingriffe in die Zeit eine andere Zukunft produzieren. Ich meine, Knut, das kennen wir natürlich aus vielen Zeitreisenfilmen, aber das ist dann hier eine Zukunft ohne David Bowie, ohne Nina Simone, ohne Stanley Kubrick. Eine Zukunft, in der sozusagen ein faschistischer Abklatsch von David Bowie, ja, über das Marschieren im Gleichschritt singt.
Also dieses berühmte Spiel Was wäre wenn, das ist ja, wie du sagst, ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Genres. Das ist hier so erschreckend, diese Vision, dass die Nazis den Krieg gewinnen und plötzlich die Nazi-Fahne über London weht. Also man muss schon sehr schlucken bei diesen Bildern.
Ja, du hast recht. Also man hat das ja schon oft gesehen, immer angedeutet auch in apokalyptischen Science-Fiction. Aber hier finde ich diese Bilder besonders gruselig, weil sie ja mit digitalen Effekten schwarz-weiße Wochenschaubilder eines völlig anderen Weltkriegsverlaufs so ganz beiläufig erzeugen. Also Winston Churchill hält eine Rede über die Invasion Englands durch die Nazis. Deutsche Kriegsschiffe beschießen von der Themse aus Big Ben und die Tower Bridge, und Wehrmachtssoldaten stürmen durch die Straßen von London. Ich meine, Hitler schüttelt britischen Kollaborateuren in London die brillant. Also diese faschistische Apokalypse, die wirkt hier, finde ich, erschütternd echt.
Nun haben wir ja noch einen deutschen Film in diesem Jahr gesehen, den man gut vergleichen kann, finde ich auch, weil er schwarz-weiß ist, aber auch das ganze Spiel mit verschiedenen Zeitsträngen in dem Film von Tim Kröger. Die Theorie von allem, da geht es ja um die 60er Jahre, die frühen 60er Jahre, aber dieses Spiel mit der Vergangenheit, mit den Möglichkeiten, das sagt doch, finde ich, auch mal sehr viel aus über unsere Gegenwart.
Ja, also die Idee, dass Paralleluniversen existieren oder dass unendlich viele Zeitverläufe oder Ereignisverläufe nebeneinander existieren, die ist ja faszinierend und scheint das Kino im Moment, finde ich, besonders zu interessieren, auch in die Theorie von allem. Und hier finde ich es ja auch nochmal ganz anders, weil die Möglichkeit in Lola, die Möglichkeit eines faschistischen Sieges, eines faschistischen Europas oder einer faschistischen Welt, ja plötzlich auf der Leinwand erscheinen. Ich glaube, das Kino ist da schon ein interessanter Seismograf, oder? Weil man kann doch sagen, eigentlich sagt uns dieser Film, wir sollten uns eigentlich nicht allzu sicher sein, dass der Faschismus fern ist. Ich meine, der Rechtsextremismus ist uns nicht fern. Und wir können in dem Film Lola noch nicht einmal uns des Sieges über den Faschismus in der Vergangenheit sicher sein. Das finde ich schon irre, wie das Kino hier warnt und eine Gegenwartbedrohung eigentlich formuliert.
Man muss auch wirklich sagen, auf sehr unterhaltsame Weise verstört. Das macht ja dieser, übrigens ziemlich kurze Film, ne? Der ist so, nämlich so 70 Minuten, ein bisschen drüber. Also, wie ich finde, sehr guter Film, so zum Ende des Jahres und zum Beginn des neuen Jahres, in das man ja schon auch mit einer gewissen Besorgnis schaut. Katja, ich danke dir ganz herzlich. Eine echte Entdeckung dieser Filme, Lola, jetzt im Kino zu sehen. Danke dir und alles Gute.
Dir auch, Knut.
Und wir hören jetzt auch den Mann, der im Film eine große Rolle spielt und der die Schwestern aus der Zukunft heraus fasziniert. Das Lied ist auch sehr wichtig in diesem Film, denn es geht ja auch um Heldenbilder. Also hier ist David Bowie mit Heroes. God doesn't seem so unreal.
Der klassische Fall. Zu viele Schulden, zu wenig Einkünfte. Das ist die Spirale. Und dann flattern die Mahnungen ins Haus.
Ja, aber warten Sie mal kurz. Es geht hier nicht um mich.
Ich sehe hier mehr als 44 Verbraucherkredite. Ein echter Champion.
Wenn ihr über soziale Gerechtigkeit sprechen und dabei was trinken wollt, kommt gerne ins La Rüche.
Lade dich ein. Das ist alles gratis.
Du lädst mich ein und das ist gratis.
Genauso ist es.
Radio 1 Surfer Mittags, das Filmmagazin. Sie sind vielleicht das derzeit erfolgreichste Duo des populären und unterhaltsamen Kinos. Die beiden Franzosen Eric Toledano und Oliver Nakache, die wir natürlich alle bestens kennen, als die Schöpfer von Ziemlich beste Freunde. Und seither haben sie mit schöner Regelmäßigkeit weitere sehenswerte und sehr erfolgreiche Filme gedreht, wie Heute bin ich Samba, Das Leben ist ein Fest und Alles außergewöhnlich. In ihrem neuen Film Black Friday for Future setzen sie erneut auf zwei männliche Protagonisten, die egoistisch und hochverschuldet am Alltag scheitern und sich aus reinem Opportunismus militanten Umweltschützern anschließen. Also klingt sehr aktuell, dieser Film. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, Jörg Taschmann, grüß dich.
Ja, grüß dich, Knut.
Hat den Film sogar bei der Weltpremiere im Kino gesehen und das ist schon ein paar Monate her und da hast du auch mit den beiden Regisseuren gesprochen. Also, während in Cannes im Mai das Filmfestival war, hast du im benachbarten Nizza die Weltpremiere erlebt, dieses Films Black Friday for Future. Das war schon irgendwie auch merkwürdiges Timing, also während des großen Festivals gleichzeitig so eine Premiere zu veranstalten, die nichts mit dem Festival zu tun hatte, wohlgemerkt.
Genau, die hatte wirklich gar nichts damit zu tun, aber es ist eine Tradition. Olivier Nakache und Eric Toledano, die stellen gerne zum allerersten Mal vor einem großen Publikum ihre Filme in Nizza vor. Sind natürlich auch ein bisschen abergläubisch wie viele Filmemacher. War also ein ganz normales Publikum. Ich habe mir da auch wirklich eine Karte für gekauft, obwohl die schwer zu kriegen war. Und eben seit Ziemlich beste Freunde machen die beiden das, die Touren schon Monate vorab. Und damals bei Ziemlich beste Freunde hatten schon 1 Million Zuschauer eigentlich den Film gesehen, bevor der dann in die Kinos kam. Mhm. Was natürlich super ist für Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Das hatte sich dann eben schon rumgesprochen. War eigentlich schon so ein Ereignis. Und diesmal haben sie es eben auch gemacht bei Black Friday for Future. Hatten ihn in 160 Filmvorführungen seit Mai schon gezeigt. Mhm. Gute Komödien sind ja eben auch auf so eine Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen. Und als ich den Film dann sah, herrschte auch eine wunderbare Stimmung und es wurde wirklich sehr viel gelacht.
Dabei geht es, das ist aber nicht untypisch für die beiden, um ziemlich ernste Themen, nicht? Also wir haben diese radikalen Umweltschützer und zwei hochverschuldete Männer, die unter Konsumzwang leiden, was ja auch eine ernsthafte Erkrankung ist. Also wir haben hier schon, also sind diese ernsthaften Stoffe dann wirklich eine gute Grundlage für eine Komödie?
Also ich finde, es fängt großartig an mit einem Sturm auf einen Elektro-Supermarkt am Black Friday. Da sind militante Umweltschützer, die blockieren zunächst den Eingang, werden dann von von wütenden Konsumenten bedrängt, von der Polizei entfernt und dann folgt eine wirklich schön, auch in Zeitlupen inszenierte Groteske um dieses Hauen und Stechen um die besten Schnäppchen, wo sich keiner irgendwas gönnt. Und dabei lernen wir dann eben auch Albert kennen, einen Schnäppchenjäger, und später Bruno, beide hochverschuldete Loser eigentlich, die sich dann diesen radikalen Umweltschützern anschließen, die jeglichen Konsum ablehnen. Allerdings neigt der Film und auch das Drehbuch schon zur Überzeichnung und diese Loser und Männer kommen irgendwie schon besser weg als die Aktivistinnen und Aktivisten. Und das wurde in Frankreich auch kritisiert und Olivier Nakache zeigte sich im Interview neulich hier in Berlin, wo sie den Film vorgestellt hatten zur französischen Filmwoche, ein wenig überrascht. Wir wollten die Leute zum Lachen bringen. Ursprünglich war das eine Komödie. Woody Allen sagte einmal, eine Komödie ist Tragödie plus Zeit. Wenn dir etwas Blödes passiert und du einen Monat oder ein Jahr später davon erzählst, amüsierst du dich und lachst darüber. Wir haben eine sehr zeitgenössische Komödie gemacht. Da hat man noch keinen Abstand und das muss einige Leute sehr verärgert haben. Das ist bei uns angekommen und wir müssen es noch analysieren. Glücklicherweise gibt es auch viele Menschen, die den Film mochten. Er läuft gut in Frankreich, aber es stimmt, dass Eric und ich keine Umweltaktivisten sind. Wir stellen uns Fragen und interessieren uns für den Kampf. Aber es stimmt, dass wir vielleicht mehr auf der Seite der beiden Loser stehen. Sie sind ein wenig Stellvertreter für das, was uns auch Angst macht.
Jörg, das sagt der Regisseur. Was sagst du denn? Also wie siehst du die Überzeichnung, die offensichtlichen Überzeichnungen der Umweltaktivisten in diesem Film? Und machen sich die beiden Regisseure da nicht doch zu einfach? Also sind sie da nicht vielleicht den leichten Weg gegangen? Hat dich der Film genauso überzeugt wie ihre anderen Arbeiten?
Es stimmt schon, dass hier gewisse Klischees eine etwas übergroße Rolle spielen. Also gerade die von Noémie Merlant gespielte Aktivistin Cactus, die haben alle so Eigennamen, die ist eigentlich sehr wohlhabend und leidet um den Zustand der Welt, wird so ein bisschen depressiv, ist dann auch asexuell geworden. Dabei stammt sie eigentlich aus einer sozialen Schicht, wo sie es sich leisten kann zu verzichten. Und als ich den Film, wie gesagt, das erste Mal mit Publikum sah, hat mich das nicht wirklich gestört. Ich habe mich da einfach auch von der guten Stimmung treiben lassen. Aber dieser Film wirkt dann irgendwie nicht so nachhaltig wie andere ihrer Werke. Man vergisst diesen Film irgendwie ganz schnell und es bleiben eigentlich nur so einzelne Szenen und einzelne Figuren im Kopf, die dann sehr viel Spaß machen. Das große Ganze ist vielleicht weniger gelungen als ihre vorherigen Filme.
Jetzt sieht man in einer Nebenrolle ja einen sehr berühmten Schauspieler aus Frankreich, Mathieu Amalric, großartiger Darsteller, und der spielt einen Schuldenberater, der eine Gruppe leitet. Das ist so ähnlich organisiert wie bei den anonymen Alkoholikern. Das ist schon sehr witzig und das ist ja auch wirklich ein toller Schauspieler. Passt der überhaupt in dieses Universum hinein, der beiden Filmemacher?
Also ich finde, er passt da wunderbar hinein. Das ist eigentlich die beste Figur. Also der stellt immer die Fragen in seinen Sitzungen. Brauchen wir dieses Produkt? Brauchen wir es wirklich? Müssen wir es wirklich besitzen? Und Eric Toledano, der zweite Regisseur, hat mir dann erzählt, warum sie unbedingt mit Amalric arbeiten wollten. Wenn es um Schauspieler geht, müssen wir beide den Wunsch haben, mit ihm arbeiten zu wollen. Wir sind uns da auch nicht immer einig. Bei Mathieu Amalric waren wir es natürlich. Wir wollten schon lange mit ihm drehen. Er hat bei Die Blanchins im Büro der Legenden und sogar mit Steven Spielberg gedreht. Er ist einer der größten Schauspieler. Wir hätten ihm gerne auch mal eine Hauptrolle gegeben, aber er meinte dann immer, eigentlich will ich ja nicht mehr so viel Schauspieler machen. Aber für euch mache ich vielleicht eine Ausnahme. Aber bei 10 Drehtagen waren wir dann sicher, ihn zu bekommen. Und jetzt lassen wir ihn auch nicht mehr locker und werden versuchen, auch weiter mit ihm zu arbeiten.
Jörg, nun letzte Frage. Was macht jetzt für dich insgesamt, auch wenn dieses neue Werk dich ja nicht so ganz überzeugt, aber insgesamt den Reiz, den Wert der Arbeit dieser beiden Regisseure aus?
Ich finde einfach, sie sind wirklich ganz große Humanisten des Kinos mit einer großen Wärme für die Figuren. Das spürt man hier auch an diesem Film. Was ich wirklich auch empfehlen kann, der wird demnächst bei Arte nochmal gezeigt, ist ihre Serie von In Therapie, eigentlich eine israelische Serie, die im Guinness Buch der Rekorde wohl die ist mit den meisten Remakes international, nur in Deutschland nicht. Und da hatten sie ja die Attentate von Bataclan genommen, um diese Geschichten eines Psychiaters zu erzählen, der ganz unterschiedliche Leute eben bei sich auf der Couch hat. Und sie haben ja auch erzählt, dass sie gerade ein Projekt mit Shoah-Überlebenden haben und jungen Darstellerinnen und Darsteller, die sie da irgendwie mit ihnen in Verbindung bringen wollen. Beide sind ja auch Nachkommen von sephardischen Juden. Und dieses Humanistische steht bei ihnen stark im Mittelpunkt. Und darüber hinaus drehen sie dann auch wirklich sehr unterhaltsame Filme. Dieser hier ist es auch wenn andere Filme ein bisschen besser sind.
Black Friday for Future, der neue Film des Erfolgsduos Eric Toledano und Olivier Nakache, für uns gesehen von Jörg Taschmann, bei dem ich mich herzlich bedanke und dem ich natürlich auch alles Gute wünsche. Danke, Jörg.
Danke, Knut.
zu den letzten Filmstarts in diesem Jahr gehört ein sehr berührender, sehr bewegender Dokumentarfilm, Die unendliche Erinnerung, La Memoria Infinita von Maite Alberdi. Lief auf der Berlinale dieser Film, jetzt also ist er bei uns im Kino zu sehen. Und es geht um Liebe, um die Erinnerung, um den Kampf eines Ehepaares, um ihre Liebe angesichts der Alzheimer-Erkrankung. Aber es geht auch um die große Frage, was Erinnerung überhaupt bedeutet. Also Gedächtnisverlust in einer so traumatisierten Gesellschaft, wie es ja die chilenische ist. Unser Fachmann für das spanische und lateinamerikanische Kino ist da, Wolfgang Martin Hamdorf. Grüß dich.
Ja, hallo Knut.
Ja, mich hat der Film wirklich total aufgewühlt, gerade eben wegen dieser Doppelbedeutung von Erinnerung, der persönlichen Erinnerung und der gesellschaftlichen Erinnerung. Und es ist ein Film, der ja eben auch daran erinnert, welche schrecklichen Folgen die Diktatur Pinochets hinterlassen hat. Also es war ja in diesem Jahr gerade der 50. Jahrestag dieses brutalen Militärputsches. Und dann haben aber immer wieder diese persönlichen Erinnerungen dieses Ehepaares und die ja versuchen, die Erinnerung zu verteidigen. Also ich finde dieses Zusammenspiel absolut bewegend und macht den Film zum großen Ereignis.
Ja, und die sind ja in Chile sehr bekannt, die beiden. Also er, Augusto Góngora, ist ein ganz bekannter Journalist, der auch im Fernsehen dann immer an der Aufdeckung der Verbrechen der Pinochet-Diktatur gearbeitet hat. Und sie ist eine bekannte Schauspielerin, heißt Paulina Urrutia. Eine ganz wunderbare, durch Film, Fernsehen bekannt. Und dann war sie eben auch Kulturministerin in der ersten sozialistischen Regierung, dann also nach dem Ende der Diktatur unter Michelle Bachelet. Und als der Film beginnt, also in dem Moment sind die 25 Jahre verheiratet und bei ihm wurde vor 8 Jahren Alzheimer diagnostiziert. Und die Regisseurin Maite Alberdi, also die kennt die beiden eigentlich schon seit ihrer Kindheit, hat sie dann aber aus den Augen verloren und als sie dann wieder traf, war sie sehr überrascht.
Ich fand es beeindruckend, wie sie ihre Liebe zeigten, ihre sozialen Kontakte lebten, trotz seiner Alzheimer-Erkrankung. Ich sah ein geradezu verliebtes Paar, das sich in keiner Weise abschottete.
Die Regisseurin Maite Alberdi über ihren Dokumentarfilm Die unendliche Erinnerung, der fast nur in dieser Wohnung spielt. Wir sind ja immer mit diesen beiden zusammen, beobachten sie unmittelbar, Wolfgang. Und was ich eben auch so großartig finde, trotz der Krankheit und des Verfalls, und den sieht man ja auch, das ist auch sehr schmerzhaft, strahlt der Film so eine Freude am Leben aus und erzählt immer von der Liebe dieser beiden und ist mal ganz nah dran an diesen beiden Hauptfiguren.
Ja, das ist ganz toll. Der bejaht wirklich das Leben, also auch in diesen ganz schlimmen Momenten. Und die gibt es natürlich auch. Und denn Augusto ist natürlich nicht immer der freundliche, liebe alte Herr, der sein Gedächtnis verliert, sondern er hat auch Momente der Verzweiflung und der Wut. Und die haben 5 Jahre lang an dem Film gedreht, also auch während der Pandemiezeit. Und Maite Alberdi hat das dann mit den beiden so organisiert, dass sich das Paar während schwieriger Szenen, also wenn Wut und Aggression auch rauskamen, dann selber filmt. Also wenn er wirklich tobt, dann filmt seine Frau.
Also es fließt in diesem Film und auch das ist faszinierend. Übrigens auch mit Rückblenden. Also man sieht ja auch die Zeit, als der ein berühmter Journalist war viel, viel gearbeitet hat, auch viel getan hat für die Aufklärung der Verbrechen von Pinochet. Also man sieht zum einen die Geschichte, die die beiden zusammen verbracht haben, aber man sieht eben auch den Augenblick gerade. Und da hast du ja völlig zu Recht gesagt, das sind manchmal auch sehr traurige Momente, weil ihm ab und zu ja auch bewusst wird, in welcher Lage er ist. Und das reflektiert er dann auch. Also Privates und Politisches fließen in diesem Film auf ganz faszinierende Weise zusammen.
Ja, so die private Ebene kann man auch wirklich zusammenfassen. Was bleibt eben von der Liebe, wenn die Erinnerung geht? Oder was bleibt dann auch noch von dem Schmerz oder von der Angst? Und das kann man natürlich auch auf eine Gesellschaft übertragen, denn auch Gesellschaften können ja durchaus dement werden, wenn es um die eigene Vergangenheit geht. Und ich habe mit Maite Alberdi darüber gesprochen und sie sagt eben, dass sie die Geschichte von Augusto und Paulina für ganz wichtig hält, jetzt gerade 50 Jahre nach dem Putsch.
Im Film gibt es eine Ansprache von Augusto, als sein Buch herauskommt. Und da sagt er, Zahlen und Statistiken allein sind nicht ausreichend, Gedenkveranstaltungen auch nicht. Wir müssen unser emotionales Gedächtnis wieder aufbauen. Und das versucht der Film. Er sagt der chilenischen Gesellschaft, wir müssen uns an unseren Schmerz erinnern, uns darüber austauschen. Es geht nicht um reine Information, denn die kann immer relativiert werden. Wir sehen immer wieder, wie Historiker versuchen, Fakten zu relativieren, aber über den Schmerz kann man nicht diskutieren.
Das ist also noch einmal die Regisseurin Maite Alberdi über ihren Film Die unendliche Erinnerung, ein Film über die Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur 50 Jahre nach dem Putsch, aber eben auch ein sehr berührender Film über Liebe, über das Vergessen, über das Zusammenhang Zusammenhalten, über persönliche und kollektive Erinnerung, läuft jetzt bei uns im Kino und den sollte man sich unbedingt ansehen, finde ich, Wolfgang, gerade jetzt so zum Jahresende, nicht, wo man vielleicht auch drüber nachdenkt. Ja. Was ist wichtig in meinem Leben? Wie stehe ich für den anderen auch ein? Auch das erzählt dieser Film mehr. Ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über die unendliche Erinnerung. Freue mich auf nächste Filme dann im nächsten Jahr mit dir. Komm gut rüber. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Dir auch, Knut.
Sie ist eine lebende Legende, sie ist eine der ganz großen Künstlerinnen der Folkmusik und ich dachte, als ich gehört habe, es gibt einen Film über sie, es wird wahrscheinlich so ein glanzvolles Biopic sein, so ein Film, wo man merkt, da wird ein Star gefeiert, sie ist es auch wert. Aber dann habe ich einen Film gesehen, der sehr persönlich ist, der sehr ehrlich ist, der erzählt auch von den Tiefen, von den schrecklichen Zeiten in ihrem Leben, von Melancholie, von Depressionen und der uns wirklich diese Frau sehr, sehr nahe bringt. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihr heute reden kann. Jetzt sitze ich hier mit ihr, mit Joan Baez. I Am Noise ist der Titel dieses Films. Good to see you, hello.
Nice to see you. Thank you very much.
Und dieser Film wurde gemacht von drei Regisseurinnen. Zwei von denen sind heute bei mir, nämlich einmal Maeve O'Boyle und Karen O'Connor. Hi, good to see you. Hello, hello.
Hello, hello. How are you?
Great to see you. Der Film ist so offen, dass man wirklich merkt, sie kennen Karen sehr, sehr lange und vertrauen ihr. Und deshalb ist der Film auch anders geworden als erwartet.
Yeah, the film would not have been made if I didn't completely trust somebody to do it. I wouldn't even have been interested. So yes, it came from our friendship and also my knowing their work. Because I've seen their work for years, yeah.
Den Film würde es nicht geben, wenn sie eben diese enge Freundschaft zu Karen nicht hätte, dann hätte sie den Film nicht gemacht. Und sie kennt auch die anderen Arbeiten, die sie gemacht hat. Aber drei Regisseurinnen waren es, zwei sind jetzt hier. Und die Frage an euch gleich, was war euer Konzept, was war eure Idee für diesen Film? Da ist ja so eine Erzählung auch in diesem Film. So the question is, what was the red line of a storytelling? Because it's a narration of this movie, it's not just a biopic, it's a story that you are telling us.
Yes, that was a big part of our discussion. We knew the contemporary end of tour would be a narrative anchor in the film, but we also knew we wanted to merge the past and the present and to shift in time over the course of the film. And that changed significantly with Joan's personal archive, where suddenly the emphasis in the past would shift because we had this extraordinary archive. So
Karen sagt also, es war immer klar, dass es so etwas gibt wie einen roten Faden, nämlich diese Farewell-Tour, also ihre letzte Tour. Und am Ende wird dann eben stehen, das letzte Konzert, wo sie dann singt. Und es war immer auch klar, dass sie das so erzählen werden und dass sie das Archiv nutzen können von Joan Baez. Damit hat sich der Film nochmal sehr verändert, diese persönlichen Einblicke in das Archiv.
Just in terms of when we opened up and we got access to the storage unit and we knew that we could immerse ourselves so fully in it. And then knowing that we were running the parallel strand of Joan's contemporary tour, we felt that we could use the past and the present, interweave them beautifully and kind of the past would inform the present and the present would inform the past and so it would have that kind of lyrical nature.
Es war immer klar, dass die Gegenwart präsent sein wird im Film, aber auch immer wieder man die Vergangenheit erzählt, die Familiengeschichte von Joan Baez, sodass die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst und die Gegenwart beeinflusst die Vergangenheit. Und die Erzählung dieses Films hat Maeve gerade gesagt. And Joan Baez, I discovered you in a new way. Of course I knew like millions of people in this world didn't know you very well. So I think it was for you very important to open your heart and to say, okay, I'm a normal person, I have normal problems, I'm Joan Baez, but I'm also a human being.
Yes, exactly. And so far, I'm happy to see when people have seen the film that their response is very different. I mean, like you, they wouldn't have imagined a film like this. And hopefully it will be as liberating for some people who have their struggles, their personal struggles, not necessarily mine, but big. Helpful to them, and I've already felt that from some people. Sort of a, oh, it's okay to talk about this stuff. Yeah.
Ja, sie, ich habe gefragt nochmal. Sie hat sich geöffnet. Warum habt ihr das getan? Ihr Herz geöffnet. Sie sagt, es geht doch darum, zu einem zu zeigen, wie es mir jetzt auch geht. Ich sehe eine andere Joan Baez und ich helfe Menschen, denen es vielleicht nicht geht, die auch ihre Probleme haben, die auch kämpfen müssen und die vielleicht so eine Art Befreiung sogar erleben und sagen, ja, es geht mir genauso. Ich habe das auch so durchgemacht. Und wir sehen im Film ja ihre Kindheit. Es ist wirklich sehr informativ. Kindheit, Familie, all das, was sie erlebt haben. Wie schauen Sie ihr eigenes Leben an, wenn Sie das sehen? Denn es ist bei allen Problemen, von denen Sie erzählen, ja irgendwie auch ein sehr glückliches Leben. And I would really like to know, how do you see that movie? Because we see all the darkness, of course, like depression, melancholia, but we also see a beautiful life and a wonderful artist life. So for me, a lucky person in a way.
I'm a lucky person, you know, and you think at the end of the film, you really do realize that. Went through the tunnel, came out the other end, and it came out dancing.
Sie ist eine glückliche Person, sagt sie, weil man sieht es auch im Film am Ende. Sie geht so quasi durch einen Tunnel und dann ist das Licht da am Ende dieses Tunnels. Insofern ist sie eine glückliche Person. Aber ich finde eben auch die Themen, die angesprochen werden, wie eben Depression, auch Missbrauch. Es ist ja eine erschreckende Missbrauchsgeschichte, die wir sehen, die plötzlich auch klar wird in ihrer Vergangenheit. Ich finde die sehr wichtig zu
zu erzählen, weil genau wie John Bice sagt, es betrifft viele Menschen, viele Frauen, die darüber nicht sprechen. Und dass sie es tut, finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt.
I think so. I think that's what we, as Joan said, people at the screening last night were incredibly moved about it, and many young and old people talking about it, and I think it is. I think these are universal human struggles, and to have somebody famous that you've probably admired and respected, to know that, as you said, she's a human being who's got her own pain and difficulties and come through it in a way by also being honest and not keeping it secret, but by being brave enough or willing enough to take on the joy and the sorrow, the beauty and the darkness, the light and the dark, and that we all in some way share those struggles. I think it's really important.
Sie hat es auch gemerkt, natürlich bei der Premiere, sagt Karen, dass viele Leute sehr berührt waren, ältere und jüngere Leute, und dass sie gemerkt haben, wie ist ein Mensch, die hat vielleicht ähnliche Dinge durchgemacht wie wir, und das ermutigt uns, darüber auch zu sprechen, das vielleicht auch zuzulassen. Dunkelheit und Licht, alles ist da. Ich glaube, der große Kontrast im Film entsteht eben durch ihre göttliche Stimme, durch diesen wunderbaren Sopran, und dann plötzlich zu erfahren, dass hinter diesem Gold diese Dunkelheit steht. That's maybe the most astonishing contrast.
But I'm thinking the other contrast, which starts with people, I'm so calm and peaceful, and the turmoil that was going on inside there was terrible. Maybe about lightness and darkness. And I was showing the lightness and feeling that terrible darkness. And then that's what I was able to literally flush out.
Ja. Genau, und noch dazu, wo ihre Lieder so oft zu tun haben, auch das ist ein Widerspruch, sagt sie, mit Frieden, also mit dem Kampf um Frieden. Und dann kommt eben so eine Geschichte, die so viel Dunkelheit auch hat, so viele Konflikte, so viel Leiden auch. Und das im Widerspruch zu ihrer eigenen Stimme führt vielleicht dazu, aber sie hat es auch geschafft, das zu überwinden. It's also a movie about getting older, in dignity, isn't it?
Yes, it is. And if somebody asked me, what is your favorite decade? And it really is now. Been through all that stuff. I mean, I'm falling apart a little bit at the seams, but that's what's going to happen. And somebody said, oh, you must embrace your wrinkles. I thought, okay, but I don't have any choice, so.
It gives a lot of hope. Thank you so much for that. Also ich habe sie nochmal gefragt, das ist auch ein Film über das Altern, oder sagt sie, ja, genau. Also sie erlebt jetzt gerade ihre beste Dekade, sie ist 82, und jemand hat mir gesagt, du musst mit deinen Falten gut umgehen, du musst sie sozusagen auch mögen. Na gut, da kann man drüber streiten, manche Dinge klappen nicht mehr so gut wie zuvor, aber eben genau, es ist ein Film über das Altern, auch in Würde. Auch davon erzählt der Film I Am a Noise. John Bice porträtiert von drei Regisseuren, Miri Naveski, Maeve O'Boyle, Karen O'Connor, ich konnte mit ihnen sprechen, und mit John Bice. Thank you so much.
We should have filmed you. That was unbelievable. I've never seen anything like it.
Thank you so much.
Thank you. Thank you so much.
Thank you so much. Wir schauen natürlich jetzt schon voller Vorfreude auf das kommende Jahr, werden zum Ende der Sendung ja auch eine Vorschau wagen auf die wichtigen Filme des Jahres. Kinomäßig, das kann ich schon jetzt sagen, geht's sehr gut los. Nächsten Donnerstag startet endlich der mit Spannung erwartete neue Film des japanischen Meisters Hayao Miyazaki, dem wir so wunderbare und fantastische Animationsfilme verdanken wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke und natürlich unvergleichlich einer meiner Lieblingsfilme, Chihiros Reise ins Zauberland. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Lewicke.
Hallo Knut.
Natürlich könnten Sie bis zum Filmstart sich die Zeit noch vertreiben, diese 5 Tage, und sich einfach mal andere Meisterwerke dieses Mannes ansehen. Man kann aber auch, und das finde ich schon sehr interessant, liebe Anke, man kann auch einen Comic lesen, den Miyazaki 1983 gezeichnet hat. Der Titel ist Shunas Reise, ist erschienen bei Reprodukt, Anke. Und du kannst uns jetzt erst mal sagen, das war ja etwa auch die Zeit, als er angefangen hat, also 1983, seine großen Animationsfilme zu realisieren. Wenn du das nicht wüsstest, dass er diese Meisterwerke geschaffen hat, wärst du drauf gekommen, dass dieser Comic von ihm ist?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich meine, das herausstechende Merkmal von seinen Animationsfilmen ist doch, dass alles gezeichnet, gemalt ist, nichts im Computer gemacht ist. Und es gibt doch in den Filmen immer die fantastischen Hintergründe, diese verwegenen Stadtlandschaften, die Natur, wie fein detailliert sie gezeichnet ist. Und ich hatte hier so das Gefühl, als ich den Comic gelesen habe, mit einer Wiederbegegnung dieser Hintergrundbilder, die so detailliert sind. Das sind so schöne Aquarelle. Und eigentlich finde ich, ist das gar nicht nur so ein Comic, weil es gibt eher so keine Sprechblasen, sondern Bildbeschreibungen. Beschreibung und du versinkst wirklich in diesen Bildern. Und jetzt würde ich aber mal so sagen, von den Bildmotiven war ich dann doch überrascht, weil bei Miyazaki ist es doch häufig, dass er so den Futurismus aus Europa um 1900 zitiert, diese merkwürdigen Stadtpaläste. Oder er hat doch auch für einen Film eine ganz kleine schwedische Stadt nachzeichnen lassen. Und hier ist es so eine Natur, so eine ganz ja, trostlose Natur auch. Man wird so verortet. Der Schauplatz ist zunächst eine Schlucht. Und da leben Menschen, die kriegen kaum Sonne. Die Frauen sind den ganzen Tag auf den Acker. Und hier lebt eben dieser Shuna, der Held. Das ist ein junger, heranwachsender Mann. Und er zieht dann eben los, weil er Samen, also Getreidesamen für sein Volk eben wieder haben möchte. Und dann kommt man auf dieser Reise, ist es dann aber wie immer bei Miyazaki so fantastisch alles. Also man glaubt sich im Paradies und es gibt irgendwie so befällte Unterwasserwesen. Es ist alles total schön, aber da ist trotzdem, hat dieses Paradies auch seine höllische Seiten. Also das Fantastische ist ja immer so bei ihm, nicht zu fassen. Das pendelt so zwischen Gut und Böse.
Anke, welche anderen Themen und Motive, du hast ja schon einige von ihm genannt, die so typisch sind, auch dann in seinen späteren Filmen, greift er dann auf in dieser Abenteuerreise?
Ja, es gibt auf alle Fälle ein Wiedersehen mit dem Jakul. Das ist ja das Reittier, was wir schon auch so kennen aus Prinzessin Mononoke. Mit diesem, also es sieht so hirschähnlich aus. Und was ich ganz bemerkenswert finde, meistens gibt es auch Heldinnen bei ihm, ne? Also später, so taffe junge Mädchen. Und die gibt es ja auch, weil dieser Prinz ist jetzt kein klassischer Held, dieser Shuna, der über sich hinauswachsen muss, sondern er wird sogar wahnsinnig. Und er wird dann von einer jungen Frau, die er auch schon vorher getroffen hat, die er von ihrem Sklavendasein befreit hat, quasi aufgelesen, gesund gepflegt und sonst was. Also das finde ich so schön, dass das schon einfach da ist, diese junge Heldin, die bei ihm aufkreuzt. Ja, und dann gibt es eben auch wieder so eine Begegnung mit Sachen, die es nur bei Miyazaki geben kann. Also ein Schiff, was aus Stein und Beton und Zement gleichzeitig gebaut ist. Und also solche Sachen, das ist schon sehr kurios und man kommt so richtig rein in diese Welt. Und Ursprung ist eigentlich ein tibetisches Märchen.
Anke, wir sind uns einig, dass Miyazaki mit seinen Animationsfilmen Kinogeschichte geschrieben hat, übrigens auch mit seinem neuen. Ich finde den ganz überwältigend, der so in 5 Tagen dann anlaufen wird. Dieses neue Werk von ihm, Der Junge und der Reiher. Und damit sind wir dann schon beim nächsten Comic, den du uns vorstellen möchtest, nämlich Klassiker der Filmgeschichte, erschienen im Splitter Verlag. Wie nähert man sich hier diesem ja nun wirklich sehr, sehr großen Thema? Also Klassiker der Filmgeschichte, das ist ja alles.
Ja, einfach mal in Kapiteln nach Filmen sortiert. Mhm. Also es geht los mit Reise zum Mond, dann Fritz Lang, Metropolis und so weiter, Vom Winde verweht. Und das ist ganz schön, weil es waren bei jedem Film sind eben andere Zeichner am Werk, weil man so ein bisschen den Stil eines Regisseurs auch veranschaulichen will. Aber es werden jetzt keine Filmszenen nachgezeichnet, sondern immer so Episoden rund um die Entstehungsgeschichte. Also, dass Fritz Lang zum Beispiel nach New York gefahren ist für Metropolis, um sich da inspirieren zu lassen. Oder bei Vom Winde verweht bekommen wir mit für den Brand am Anfang, dass die alte Kulisse von King Kong verbrannt wurde. Und es wird jetzt nicht nur mit Zeichnungen, Illustrationen gearbeitet, sondern auch mit Fotos der Regisseure, Filmstils. Es gibt so kleine Texttafeln. Also das ist alles sehr unterhaltsam, informativ und auch sehr schön anekdotisch aufgearbeitet.
Und was meinst du, wer ist so die ideale Zielgruppe dafür? Für wen ist der Comic gemacht?
Ich glaube, für uns alle. Also ich finde das super. Also es gibt dann zum Beispiel Akira Kurosawa, Die Sieben Samurai. Dann wirst du in die philosophische Meditation seines Werkes eingeführt. Und dann gibt's gleichzeitig ein kleines Porträt seines Stammschauspielers Toshiro Mifune. Und dann kommt man aber auf einmal zum größten Kurosawa-Fan aller Zeit, nämlich George Lucas. Mhm. Und dann zu den vielen Remakes. Eben Krieg der Sterne ist ja auch inspiriert von Kurosawa, sieben Samurai. Und es gibt ja auch die sieben Halunken der Western. Also so ist das Ganze aufgebaut. Und das sind ja hier zwei französische Filmkenner am Werk gewesen, Elsa Gambin und Alexis Tabardot. Und was ich so lustig finde, da darf natürlich auch Louis de Funès und die große Sause nicht fehlen.
Da bin ich ja sehr beruhigt. Anke gehört ja unbedingt dazu, finde ich, bei Klassikern der Filmgeschichte. Ich danke dir ganz herzlich heute, also Anke Lewicke, mit zwei Comic-Empfehlungen. Einmal war das Schunas Reise aus dem Reprodukt-Verlag und das zweite Werk ist Klassiker der Filmgeschichte, erschienen im Splitter-Verlag. Anke, dir ganz herzlichen Dank und ich wünsche uns allen natürlich ein schönes Kinojahr und ein friedliches Jahr vor allem. Dankeschön.
Ja, komm gut rüber, Knutti. Tschüss. Tschüss.
Und das war's mit 12 Uhr mittags. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie uns begleitet haben durch dieses Kinojahr. Im nächsten Jahr sind wir wieder für Sie da und freuen uns dann auf viele neue Filme und natürlich auf viele neue Sendungen 12 Uhr mittags. Machen Sie es gut, kommen Sie gut rüber. Ich wünsche allen ein schönes, ein friedliches, ein gesundes Jahr. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.